Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir geben euch heute euer täglich Brot, weil Brot, auf das können sich ja fast alle einigen. Gerade wenn wir im Ausland sind, ist das ja eines der Dinge, die viele aus Deutschland sehr schnell vermissen. So an Tag 2 etwa des Urlaubs. Chris ist so einer, der ist gerade in Mexiko unterwegs und erzählt uns in diesem Ab 21 Podcast, wie er sich ohne Brot über Wasser hält. Außerdem testen wir Brot. Wie erkennt man eigentlich, wann es gut ist und wann nicht? Und ist Industriebrot wirklich so schlecht wie sein Ruf? Barbara würde wahrscheinlich sagen, kauft bei mir euer Brot. Statt weiter Jura zu studieren, übernimmt sie die Bäckerei ihrer Eltern. Aus Liebe zum Brot. Und diese Liebe, die teile ich. Ein Mikro für euch, Dominik Schottner.
Köstlich.
Deutschlandfunk Nova.
Barbara, was ist an Brot besser als an Paragraphen?
Also da ist vieles besser dran, würde ich sagen. Und zwar vor allem, dass man am Ende des Tages einfach was in der Hand halten kann, was man geschafft hat, dass man was sehen kann, was ein produktives Ergebnis einfach. Und dass das nicht die ganze Zeit so eine problembehaftete Arbeit ist, würde ich sagen, sondern einfach eine schöne Arbeit, etwas zu kreieren.
Mhm. Warum hast du nicht von Anfang an gesagt, ich will Bäckerin werden, sondern bist erstmal Richtung Jura gegangen?
Ja, also ich habe Abitur gemacht und normalerweise ist es so, oder zumindest sind das die Erwartungen von Lehrern, Freunden und auch Familie, dass man dann erstmal studiert. Mhm. Zumindest macht das der Großteil der Leute. Und ich komme halt vom Dorf und da hatten auch viele den Wunsch und auch unter anderem ich, erstmal in die Großstadt zu gehen. Also erstmal ein bisschen Stadtleben mitzubekommen und das war auch in erster Linie eigentlich der Beweggrund, überhaupt zum Studium zu gehen. Einfach mal raus von zu Hause, vom Dorf und mal was Neues erleben. Da war jetzt gar nicht Jura so ausschlaggebend.
Dein Dorf ist wo genau?
Ich komme aus Haldern, das ist recht nah an der holländischen Grenze.
Und wann war der Punkt erreicht, als du gesagt hast, okay, Paragraphen schön und gut, jetzt doch lieber Brötchen backen?
Ja, da weiß ich eigentlich einen ziemlich genauen Zeitpunkt. Und zwar war das im zweiten Semester, als ich nach den Semesterferien wieder in die Grundrechtsvorlesung gekommen bin. Da saß ich da und habe mich irgendwie vollkommen fehl am Platz und total gelangweilt gefühlt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich einfach so dachte, was mache ich hier eigentlich? Also, weil ich hatte halt die Semesterferien zu Hause verbracht bei meinen Eltern und habe in der Backstube mitgearbeitet. Ich konnte mir auch ab dem Zeitpunkt irgendwie so überhaupt nicht mehr diesen Arbeitsalltag vor höchstwahrscheinlich 80% Akten sitzen und Akten schreiben gar nicht mehr vorstellen.
Okay, und attraktiver war für dich, um 1 Uhr morgens aufstehen und dann den ganzen Tag im Mehldunst zu stehen?
Das sind natürlich die ersten negativen Aspekte, die einem dazu so einfallen. Aber das ist ja nicht das, was überwiegt. Also was bei mir überwiegt, wenn ich ans Backen denke, ist das tolle Produkt, was am Ende rauskommt. Der Kundenkontakt, den ich nachher habe, wenn ich dann manchmal noch mit im Laden stehe und die Leute sich über frische, heiße Brötchen freuen. Und auch ich selber liebe einfach Backwaren zu konsumieren auch. Und ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig tolles Produkt.
Wie fanden eure Eltern das eigentlich, als du gesagt hast, Mama, Papa, Jurastudium, schön und gut, aber ich komme lieber wieder zurück nach Hause. Und übrigens, ich übernehme auch eure Bäckerei.
Ja, da war erstmal so ein kurzer Schockmoment da auf jeden Fall, weil die da wirklich so überhaupt nicht mitgerechnet haben. Die sind fest davon ausgegangen, dass wir noch glücklich sind mit dem Studium und das voll durchziehen. Ja, als wir denen das dann offenbart haben, ist erstmal die Farbe aus dem Gesicht gewichen, vor allem bei unserem Vater. Ja, und dann war irgendwie auch Freude da, auch so Glücksmomente, aber auch irgendwie Sorgen, weil meine Eltern natürlich auch wahnsinnig viel arbeiten. Also die Selbstständigkeit ist ja 7 Tage, 24 Stunden so ungefähr. Also wir haben auch 7 Tage geöffnet, deswegen ist es auch einfach eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Und dann die Frage, ob die uns das überhaupt so antun können, in Anführungsstrichen. Ja, aber wir haben uns ja aus freien Stücken dazu entschieden. Deswegen konnten die so gar nicht so viel dagegen sagen. Und weil sie es irgendwie nicht ganz glauben konnten, dass wir uns jetzt doch dafür entscheiden, weil wir das eigentlich in unserer Jugend immer so vehement abgestritten haben.
Du machst das ja nicht ganz alleine, sondern du hast gesagt, ich mache das nur, wenn meine Schwester mitzieht.
Ja.
Offensichtlich verbindet euch was. Ihr habt zusammen auch Jura studiert. Warum wollt ihr jetzt zusammen die Bäckerei machen?
Also bei uns war halt wirklich die Aussage, beide oder keiner. Und das liegt halt daran, dass wir uns beide auch gegenseitig vertreten wollen, weil wir nicht diesen Druck verspüren wollen, oh Gott, wenn ich mal krank bin Oder wenn irgendwas ist, weshalb ich mal ein paar Tage ausfalle, dann geht alles den Bach runter oder alles läuft quer, kreuz und quer. Ne? Also wir wollten halt immer jemanden haben, der uns vertritt, weil wir unsere Familien halt außen vor lassen wollen. Unsere Partnerschaften und so, die sollen mit dem Betrieb größtenteils nichts zu tun haben. Wir sind die beiden, die das machen. Und dann muss man natürlich irgendwo auch noch ein bisschen Raum und Zeit lassen für ein Privatleben. Und dazu muss es halt jemanden geben, der einen voll vertreten kann. Und meine Schwester ist nun mal einfach meine engste oder eine meiner engsten Vertrauenspersonen. Und ich glaube zu wissen, dass das mit einem fremden Geschäftspartner vielleicht nicht so eine enge Beziehung sein könnte.
Ergänzt ihr euch auch inhaltlich? Also bist du eher die Brotfrau, sie ist die Brötchenfrau oder macht sie eher die Torten und du kümmerst dich um das Brot? Oder gibt es da eine Aufteilung?
Nee, also noch gibt es da keine klare Aufteilung. Wir haben auch beide bewusst entschieden, dass wir die gleiche Ausbildung machen. Wir haben beide Bäcker gelernt. Wir lernen auch beide Konditor. Wir machen auch beide den Bäckermeister, damit wir eben beide die gleichen Grundvoraussetzungen haben.
Ihr könnt also nicht das Geschäft eurer Eltern einfach übernehmen, weil das eure Eltern sind und ihr sowieso euer ganzes Leben lang in der Backstube schon rumgelaufen und gekrabbelt seid, sondern ihr müsst tatsächlich so eine formelle Ausbildung noch machen, ja?
Ja, so ist es nicht. Also zum Glück gibt es in unserem Handwerk noch den Meisterzwang. Das heißt, es muss im Grunde um Kuchen und Backwaren über die Theke hinweg nach Hause verkaufen zu können, muss ein Meister mindestens dafür gerade stehen, weil es ja auch viele Sachen zu beachten gibt, was Hygiene und so weiter angeht und Richtlinien, was in den Broten drin sein darf, kann, wie auch immer. Deswegen gibt es eben diesen Meisterzwang und auch, damit man in den Betrieb ausbilden darf. Das ist uns natürlich auch mega wichtig, dass wir unseren eigenen Nachwuchs auch ein bisschen heranzüchten können.
Gibt es nicht mehr so viele von euch, ne?
Ja, richtig. Und umso besser, wenn man dann halt die Azubis selber ausbilden kann, ne?
Gibt es irgendwas, was ihr anders machen wollt als eure Eltern? Habt ihr irgendwelche Brotsorten, von denen ihr sagt, die haben wir bei unserem Jurastudium kennengelernt? Irgendwas, was ihr von Reisen oder so mitgebracht habt, wo ihr sagt, das braucht Haldern und die Umgebung auf jeden Fall?
Ja, also meine Schwester zum Beispiel hat in einer Vollkornbäckerei in Köln gelernt. Das war natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Einfluss. Die haben da ihr Mehl selber frisch gemahlen. Die haben ausschließlich Vollkornteige hergestellt. Das ist gerade vor dem Gesundheitsaspekt natürlich auch eine gute Richtung, die man einschlagen könnte. Da gab es auch echt super leckere Sachen teilweise, die auch richtig lange satt machen. Das ist ja auch immer ein großer Vorteil. Da werden wir mit Sicherheit irgendwas machen in die Richtung. Haben wir auch schon teilweise. Meine Schwester hat so super leckere Dinkelvollkorn-Nussschnitten zum Beispiel gemacht. Die sind echt wahnsinnig gut. Was ich zum Beispiel in meinem Lehrbetrieb, ich habe auch in so einer uralt eingesessenen Bäckerei in Köln-Stadtmitte gelernt und wir hatten halt wahnsinnig viele Brotsorten und auch sehr viel Exotisches, teilweise mit Linsen und Möhren und grünem Pfeffer und Oliven und allem Möglichen. Also es waren echt sehr spannende Sachen dabei und da wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen was tun.
Und wann seid ihr die alleinigen Chefinnen eures Ladens? Wann ist das Datum, auf das ihr hinarbeitet?
Also ein exakt genaues Datum haben wir noch nicht. Wir wissen, dass wir beide im Sommer 2020 zu Hause Vollzeit einsteigen werden, weil wir dann beide unseren Meisterbrief hoffentlich in der Hand halten. Ja, und dann wird eine Phase beginnen, die vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre dauert. Also gehen wir mal von 2023, 2024 aus.
Barbara, wird 2023, 2024 möglicherweise die Bäckerei ihre Eltern endgültig übernehmen? Bis dahin, schätze ich mal, wird es aber noch den einen oder anderen Disput geben mit ihren Eltern über die neuen Ideen, die sie und ihre Schwester einbringen. Schadet sicher nicht, dass sie, Barbara, da ein paar Semester Jura studiert hat. Da lernt man ja dann doch zu argumentieren.
Deutschlandfunk Nova.
Ich war mal in Washington D.C. für ein Praktikum und am ersten Tag, ich habe damals bei einer älteren Lady über Couchsurfing gepennt, am ersten Tag will sie mir was zeigen, was ich bestimmt super awesome finden werde. Und dann fährt sie mit mir zur Heidelberg Bakery, der vielleicht deutschesten Bäckerei außerhalb Deutschlands, weil die Lady wusste natürlich, der Deutsche an sich vermisst sein Brot. Und zwar schon nach sehr, sehr kurzer Zeit. So geht's aktuell auch Chris, der ist sehr viel unterwegs, aktuell in Mexiko-Stadt, bloggt da auch drüber unter World on a Budget und er hat uns gesagt, er leidet wie ein Hund, weil richtig gutes Brot in Süd- und Mittelamerika sehr schwer zu bekommen.
Ganz genau, so ist es. Also eine Sache, die man immer wieder hört, wenn man mit Deutschen spricht, die länger unterwegs sind und das Gespräch auf das Thema kommt, was man denn so am meisten von der Heimat vermisst, ist Brot auf jeden Fall unter den Top 3 immer mit dabei.
Ja. Was ist denn dieses typische Brot auf Reisen, gerade jetzt in Südmittelamerika, wo ihr euch rumtreibt?
Also man hat viele Mais-Tortillas. Das ist eigentlich so das Beliebteste, wenn es so Richtung Brot irgendwo geht. Man isst eigentlich Tortillas zu allem, von morgens, mittags, abends.
Also Maisfladen.
Genau, so Maisfladen sind das letztlich. Wenn man Brot wirklich sucht, ist das eher sowas wie wirklich Toastbrot, so dieses Toastbrot, was ungetoastet ist, ja, ziemlich matschig, so ein bisschen gummiartig auch.
Mhm, okay, und das, was man so zusammendrücken kann und dann passt es irgendwie in die Hosentasche rein.
Genau, das könnte man gut mit diesem Brot auf jeden Fall machen.
Das schmeckt dir nicht?
Bedingt. Also wir versuchen das zu vermeiden, das zu essen. Hin und wieder kommt man halt nicht drum herum, aber es ist halt wirklich nicht so das, was du eben schon eingangs gesagt hast, dass du wirklich mal so eine richtig schöne Stulle mit vielleicht wirklich einem Stück Butter drauf und dann da vielleicht auch ein leckeres Stück Käse oder sowas dazu. Es ist schon sehr schwierig, hier in der Gegend sowas zu finden.
Warum glaubst du, ist gutes Brot etwas, was so viele deutsche Rucksackreisende ja vor allem irgendwie vermissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist irgendwo natürlich ein Stück Heimat. Wenn man viel unterwegs ist, man kriegt die meisten Sachen. Manchmal zu überteuerten Preisen, aber die meisten Sachen kriegt man. Brot ist aber halt echt so eine Sache, die unserer Erfahrung nach gerade hier in Zentralamerika unheimlich schwierig zu finden ist. Das ist halt meine Vermutung, warum viele Deutsche das so sehr vermissen. Das ist halt wirklich ein Stück Heimat.
Habt ihr denn auf euren Reisen jetzt in Südamerika, Mittelamerika schon mal so ein richtig gutes Brot gegessen, wo ihr gedacht habt, ach, das ist ja wie bei mir zu Hause?
Ja, und das war auch das einzige Mal, wo wir wirklich noch gutes Brot bekommen haben, war in Nicaragua, in León heißt die Stadt. Und da gibt es ein französisches kleines Restaurant, Café, das sich Pan y Paz nennt, Brot und Frieden. Mhm. Und da haben wir neben einer sehr leckeren Käseplatte auch richtig gutes Brot bekommen.
Mhm. Aber so deutsche Auslandsbäckereien, ich erinnere mich zum Beispiel, als ich mal für ein Praktikum in Washington D.C. war, da war eine der ersten Sachen, die mir gezeigt wurde, die Heidelberg Bakery, wo es echt ein deutscheres Brot als in Deutschland gab, weil es so dermaßen voll mit Körnern war, da wusste man gar nicht mehr ein oder aus. Sowas habt ihr nicht entdeckt?
Nee, bis jetzt in der Tat noch gar nicht. In Mexico City soll es so eine Bäckerei geben, eine deutsche Bäckerei, haben wir aber bisher noch nicht besucht.
Habt ihr denn auch schon mal überlegt, selber Brot zu backen, je nachdem, wo ihr euch gerade aufhaltet?
Nee, das war bis jetzt noch kein Thema für uns. Hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund und muss dazu wissen, man hat eigentlich nie einen Backofen hier. Also normalerweise, es gibt hier nur so ein paar Gaskochplatten. Ein Backofen ist schon eher eine Seltenheit. Und dann mit so einem Gasbackofen Brot backen, da haben wir uns bis jetzt noch nicht rangetraut.
Ja, ist auch ein bisschen tricky, ne? Chris, Backpacker aus der Nähe von Köln, aktuell aber in Mexiko. Vielleicht kann er sich ja nach seiner Rückkehr direkt mit Brot eindecken. Köln hat ja tatsächlich die eine oder andere gute Bäckerei, die zu keiner Kette gehört.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21, wir sprechen heute von Brot. Und gerade in meiner Familie, auch in meinem Freundeskreis, ist ja immer so die Frage, kennt ihr bestimmt, was ist eigentlich gutes Brot? So, jeder findet irgendwie was anderes gut, ist eine Geschmacksfrage auf jeden Fall. Aber gibt es vielleicht auch sowas wie objektive Kriterien für gutes Brot? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Jana Münkel hat sich mal von einer ausgebildeten Brotsommelier beraten lassen und wir machen dann hier im Anschluss den Ab 21 Brottest. Wir haben ein selbstgebackenes Brot da und ein pre-baked Brot aus dem Supermarkt. Jana, jetzt aber erstmal zu den harten Kriterien. Wie finde ich denn raus, ob ich ein gutes Brot vor mir habe?
Ja, also die allererste Amtshandlung ist am besten, das Brot erstmal in die Hand zu nehmen und zu gucken, wiegt es überhaupt was. Also da kann man schon mal rausfinden, ist da super viel Luft drin? Also ist das irgendwie aufgeblasen oder ist da wirklich Masse dabei? Ist das schmackhaft möglicherweise? Und ich habe mir dann eben noch mehr Tipps geholt von Sonja Laböck. Du hast schon gesagt, die ist Brotsommelier, also sie ist auch Bäckermeisterin, hat auch eine Backstube. Also sie ist eine echte Brotexpertin und sie geht immer von außen nach innen. Also sie guckt sich zuerst die Kruste an und guckt dann eben mal, ist die gut gemasert? Ist die zum Beispiel bei einem Weißbrot goldbraun? Ist die bei einem Roggenmischbrot dunkelbraun? Sieht das irgendwie ansprechend aus? Und dann untersucht Sonja Laböck die Kruste aber noch viel genauer.
Wenn ich die Kruste drücke, dann muss sie auf alle Fälle schon mal krachen. Dann, wenn es dann schon nicht kracht, dann denke ich mir so, ja, wie alt ist das jetzt überhaupt schon gewesen? Und dann als nächstes halte ich es mir immer an die Nase und mache die Augen dabei zu. Riecht dann so drüber und dann muss mir schon das Herz aufgehen. Dann muss ich schon Lust bekommen, dass ich da jetzt unbedingt reinbeißen möchte.
Das klingt auf jeden Fall schon nach viel Sinnlichkeit.
Auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen ihr Beruf. Also dieses Brot sinnlich erfahrbar machen. Ja, und sie hat dann aber auch noch gesagt, man muss die Kruste auch noch auf die Dicke untersuchen. Also wenn eine Kruste schön dick ist, dann heißt es, dass die Feuchtigkeit gut im Brot bleibt, also dass das frisch bleibt. Und außerdem sind in der Kruste ganz schön viele Geschmacksstoffe drin. Also wenn die Kruste dick ist, dann schmeckt das Brot noch was.
Also wir merken uns für unseren Test später, wie kracht die Kruste tatsächlich, wie riecht sie auch natürlich und wie dick ist sie auch. Jetzt besteht Brot aber ja nicht nur aus Kruste, sondern auch aus Krume. Das Ding, was unter der Kruste, also innen drin ist. Wie muss es denn aussehen, das innen drin?
Ja, das kann man nicht allgemein sagen. Das ist je nach Brot eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also wenn wir jetzt so ein Weizenmischbrot haben, dann muss das lockerer sein. Wenn wir ein Roggenmischbrot haben, dann darf diese Krume, also das Innere, ruhig so ein bisschen dichter und fester sein. Aber was alle Krumen gemeinsam haben sollten, die sollten elastisch sein. Und das hat die Brotsommelier Sonja Laböck auch nochmal genauer untersucht.
Die Krume, da drücke ich dann mit dem Finger mal rein. Und wenn die wieder so leicht zurückkommt, dann weiß ich, ah ja, das hatte eine schöne Verquellung, das hat eine schöne Teigreifephase gehabt, da passt alles. Wenn ich mit dem Finger so über die Krume drüber streiche und es bröselt schon, dann ist tendenziell eher zum Industriebrot, weil die machen die Teige auch fester, damit sie maschinengängig sind. Und ein wunderschönes Brot, das per Hand gearbeitet wurde, ist der Teig viel weicher.
Viele von uns kaufen der Praktikabilität wegen das Brot ja nicht beim Bäcker, gibt ja auch immer weniger, sondern im Supermarkt oft aus diesen Brotbackstationen, Pre-Baking-Stationen nennt man das. Da kommt das Brot tiefgefroren an und vorgebacken und wird dann vor Ort nochmal aufgebacken. Deswegen riecht es in den Discountern oft gerne mal nach frischem Brot. Sind die so schlecht, wie ihr Ruf ist, diese Brote?
Ja, da hat mir die Brotsommelier erklärt, dass man die jetzt nicht komplett verteufeln kann. Aber sie hat auch ziemlich viele Nachteile genannt von diesem Pre-Baking. Und zwar geht es da um eine sehr schnelle Produktion, weil Zeit ist Geld. Und so eine schnelle Produktion führt eben dazu, dass der Teig nicht so gut reifen kann. Also der reift dann nur sehr kurz. Und um das auszugleichen, werden dem Brot dann ziemlich viele Zusatzstoffe zugegeben, also zum Beispiel Enzyme. Und bei denen ist nicht so klar, was für gesundheitliche Folgen die so auf lange Sicht haben. Und diese Enzyme sind halt dazu da, um so ein Brot zum Beispiel länger frisch zu halten oder die Farbe schön ansprechend zu machen. Ja, und außerdem kommen diese Teiglinge eben nicht immer aus Deutschland, sondern oft aus anderen Ländern, also zum Beispiel aus Frankreich oder aus Polen. Und die sind dann immer schon ein paar Tage unterwegs und sind dann möglicherweise eben nicht mehr ganz so frisch, wie sie riechen.
Also man muss die Kruste untersuchen, man muss die Krume untersuchen, das ist sozusagen der Teig innen drin des Brotes. Und dann untersucht man auch noch die Form der Brote. So, wir haben jetzt hier zwei Brote. Eins, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich selber gebacken, weil ich sozusagen Hobbybäcker bin. Und ein Brot haben wir aus dem Discounter hier neben unserem Sender. Mit welchem wollen wir anfangen?
Lass uns doch mal mit dem Discounter anfangen.
Mit dem Discounterbrot, gut. Was testen wir als erstes? Die?
Die Kruste.
Die Kruste.
Also riecht's gut?
Es? Ja, also es riecht tatsächlich so, wie man sich so ein Brot irgendwie vorstellt. So ein olles Mischbrot so. Jetzt schauen wir mal, ob die kracht.
Ja, sie.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Es knistert zumindest.
Es knistert ein Stück. Also das ist schon mal nicht schlecht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und es hat auch ein ordentliches Gewicht.
Ja, stimmt. Ich habe es hier mal in der Hand. Also so 1,5 Kilo.
Hätte ich auch gesagt. 1,5 Kilo ungefähr. So, dann gehen wir zu meinem Brot.
Der Direktvergleich.
Mach du mal, weil ich habe es ja selber gebacken, deswegen.
Okay. Oh, das ist noch warm.
Das ist noch warm. Das ist frisch, genau.
Lecker. Also genau, ich habe hier so ein rundes Brot in der Hand. Das ist auf jeden Fall, wiegt auch, ich würde auch sagen, 1,5 Kilo. Liegt gut in der Hand. Ist auf jeden Fall nicht so viel Luft drin.
Heißt, Hamburger Kräftig ist es auch ein Roggenmischbrot.
Dann rieche ich jetzt mal dran. Ich muss sagen, das riecht deutlich intensiver.
Weil es frisch ist, möglicherweise auch, weil ein bisschen Brotgewürz drin ist.
Dann mache ich jetzt mal den Krustentest. Moment. Ich würde sagen, das knackt.
Das knackt auf jeden Fall. Sehr gut. Also ich würde sagen, bis jetzt liegen die relativ gleich auf. Sie sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Das selbstgebackene Brot ist eher so eine Fladenform. Und das Industriebrot oder das Brot aus dem Discounter ist eher so eine länglich-ovale Hinkelsteinform, möchte ich jetzt eher sagen. So, jetzt kommt das Messer zum Einsatz. Damit schneiden wir das Brot auf.
Guck gut hin, nicht gleichzeitig moderieren und schneiden. Ist das gefährlich?
Das ist gefährlich, natürlich. Aber hier, das ist jetzt mein Brot. Beschreib mal die Krume.
Ja, also die Krume, die ist so hellbraun, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal diesen Drucktest. Das war ja der Test. Es muss elastisch sein. Moment, ich drücke meinen Zeigefinger rein. Oh, und das geht langsam, aber sicher wieder zurück. Also ich würde sagen, die Krume ist elastisch. Test bestanden.
Sie hat auch, das kann ich an der Stelle verraten, sie hat auch also ein paar kleine Luft- oder Gaseinschlüsse. Das ist das Wichtige, was durch die Lagerung des Brotes tatsächlich passiert. Je länger ein Brot liegen kann und je länger es Zeit hat, sich zu entwickeln, desto mehr entwickeln sich solche Bläschen, desto weniger dicht ist dieses Brot. Hier in dem Fall sind es nur ganz kleine Brötchen, Bläschen, wenn man länger wartet und zum Beispiel beim Weizensauerteig, da kann es so richtig wie bei so einem Emmentaler, so richtig große Löcher sein, ne, wo dann die Butter schön durchfließt, wenn man sie drauf macht.
Und auch da hatte die Brotsommelier so eine Anmerkung, die meinte, dass diese Krume schön gleichmäßig sein soll. Also diese Luftlöcher nicht so irgendwie irgendwo, sondern schön gleichmäßig. Das ist hier auf jeden Fall auch der Fall.
Ach, das geht runter wie Öl. Allein deswegen hat sich die Sendung schon gelohnt. So, jetzt das Brot vom Kollegen ALDI.
Psst, das
geht auf jeden Fall etwas leichter. Und da ist ein Riesenloch in der Mitte.
Ich würde sagen, ja, da ist die Krume nicht gleichmäßig. Wir haben zwei fette Luftlöcher. Guck mal, hier sind sogar zwei.
Ich touche es jetzt einfach mal an. Machst
du den Drucktest?
Der Drucktest. Ja, das kommt auch ganz schnell wieder. Das wundert mich jetzt auch nicht. Das schmeckt bestimmt auch sehr lecker. Man kann jetzt nicht sagen, dass das so richtig scheiße ist, das Industriebrot, aber auch nicht, dass mein so richtig super gut ist. Ich glaube, wir müssen es einfach gleich noch verspeisen. Und das tun wir jetzt auch noch.
Auf jeden Fall.
Hauptsache, es schmeckt am Ende. Lass uns das testen. Die Ab 21 testet heute Brot. Ah, ist lecker.
Dann probiere ich jetzt mal hier das Industriebrot. Das ist das hier, oder?
Ja, das ist das. Genau, das probiere ich auch.
Moment. Schmeckt auch ganz gutes Industriebrot, aber ich muss jetzt nochmal, ich mache jetzt den Vergleich. Welches ist deins?
Bitte.
Aber ich muss sagen, deins ist deutlich lockerer und schmeckt auch tatsächlich ein bisschen intensiver. Meine, also das sage ich jetzt nicht, weil du es gebacken hast oder so. Nee,
meine wirklich. Damen und Herren, Jana Münkel, Deutschlandfunk Nova Reporterin, die beste Mitarbeiterin. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bielefeld. Beim Schaufensterbummel in der Innenstadt konnte ein Betrunkener nicht widerstehen. Als er an einem Modegeschäft vorbeikam, faszinierte ihn das Glitzern einer modischen Leggings an einer Schaufensterpuppe so sehr, dass er ins Geschäft stürmte, sich die Leggings mitsamt Puppenbeinen schnappte und davonlief. An einer Bushaltestelle präsentierte er sein Diebesgut stolz den Wartenden. Schließlich verstaute er die Glitzerleggings in seinem Rucksack und entsorgte die Puppenbeine in einer Streugutkiste. Als die Polizei anrückte, gestand der Mann die Tat. Er trennte sich schwermütig von seiner Beute und so wurde die Leggings von der Polizei wieder zurück ins Modegeschäft gebracht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.